Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu People-Pleasing AD. Ich bin Verena und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. In dieser besonderen Folge, die am Neujahrstag 2025 on air geht, habe ich einen ebenso besonderen Gast, einen ebenso besonderen Menschen für dich, Lynn Grete. Lynn und ich haben uns vor etwa einem Jahr über eine gemeinsame Bekannte auf LinkedIn kennengelernt. Und du wirst schnell merken, Lynn sprüht nur so vor positiver Energie und Tatkraft. Sie ist ein unglaublich herzlicher, freundlicher und offener Mensch. Und sie hat mit HR Collective etwas geschaffen, das Menschen einander näher bringt, echte Verbindung schafft und die Arbeitswelt auf ihre ganz eigene Weise zu einem besseren Ort werden lässt. Freu dich also auf ein inspirierendes Gespräch über Mut, Veränderung und den ehrlichen Umgang mit Selbstzweifeln. Los geht's. Hallo liebe Lynn, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Hi liebe Verena, schön, dass ich da sein darf.
Also, ja, ich habe mal überlegt, ich glaube, wir haben uns auch so vor circa einem Jahr kennengelernt. Ich glaube auch genau mit diesem Thema, dass du in die Schweiz ziehst.
Ja, das muss ich auch daran denken, weil ich meine so, du warst quasi eine der ersten Personen, mit der ich überhaupt gesprochen habe, als ich in die Schweiz gegangen bin. Also das vergisst man natürlich nicht.
Und das stimmt. Aber ich würde gerne nochmal über einen anderen Umzug sprechen, der ja noch viel gravierender war, nämlich deiner Familie, als du 11 Jahre alt warst, denn du bist ja nicht immer schon in Deutschland oder jetzt in der Schweiz gewesen, sondern du kommst ja gebürtig aus Vietnam, aus Hanoi und bist dann mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Und da würde ich gerne so ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du das so erlebt hast.
Da war ich halt noch ein Kind, ne? Und ja. Quasi all meine ganzen Freunde und auch meine Familie, ich bin ja bei meiner Oma aufgewachsen, zu hinterlassen ist schon hart als so ein Kindesalter.
Natürlich.
Und dann in ein komplett neuem Land zu gehen, also wirklich komplett eine andere Kultur, das weiß ich noch ganz genau. Ich wusste noch nicht mal, als ich aus dem Flugzeug rausgekommen bin, wie man richtig anschnallt. Weil in Vietnam, da fahren wir ja kaum mit Autos. Also allein da war schon für mich den größten Struggle. Und dann die Sprache.
Ja. Das konntest du denn vorher? Wurdest du irgendwie vorbereitet oder so? Gar nicht?
Das war so kurzfristig alles, dass ich dann halt nicht mehr Zeit hatte. Ich hatte so, glaube ich, 2 Monate lang Privatunterricht gehabt, aber da konnte ich so, hallo und wie geht's dir sprechen? Mehr aber auch nicht. Und so bin ich quasi ja komplett ohne diese Sprachkenntnisse nach Deutschland gekommen. Erst in Cottbus bei meinen Eltern, das ist in der Nähe von Berlin. Und bin da ja direkt in die 6. Klasse auch eingestiegen. Und ich muss sagen, ohne Sprachkenntnisse ist das wirklich Horror. Ja, Millennials, also 91er Jahrgang, das heißt damals gab es ja nicht wirklich das Internet, so wie man das heute kennt. Und ich habe dann immer so ein richtig dickes Wörterbuch immer mitgeschleppt.
Ja.
Jedes einzelne Wort immer aufschlagen. Das war schon hart, weil ich meine, das ist ja Ostdeutschland, ne? Ich bin das einzige ausländische Kind. Und ich glaube, das war jetzt auch nicht so gang und gäbe, dass das, also zumindest damals, dass jemand aus dem Ausland dann da in die Schule geht.
Ja.
Aber ich hatte echt Glück. Also ich hatte wirklich tolle Lehrer gehabt und auch Klassenkameraden, die dann wirklich sehr verständnisvoll waren.
Ja.
Wenn ich da wirklich kein Wort verstanden habe und die Kommunikation umso schwieriger war. Ja, und so war quasi mein Start in die Sprache, ohne niemanden kennengelernt zu haben.
Ja.
So wurde ich halt einfach gezwungen, so die Sprache zu lernen, ne? Indem ich dann
Ja.
jeden Tag mich dran gesessen habe und irgendwelche Kinderbücher gelesen habe.
Ah ja, okay.
So, ganz schnell verstanden, okay, es geht um Empfehlungen, okay, das heißt, du musst da schon dich richtig bemühen. Ich habe gesagt, so, ich möchte auf jeden Fall auf ein Gymnasium gehen.
Ja, ja.
Das ist auch aufgrund der Kultur geschuldet, ne? Dass man da halt immer so das Beste erreichen möchte. Ich gesagt, so, das ist ein Ziel, ich muss es irgendwie schaffen und ich habe es auch geschafft, Gott sei Dank.
Ja.
Gymnasium gegangen. Und danach ging es dann halt zum Studium in Dresden. Und nach dem Studium quasi in meine Traumstadt umgezogen nach Hamburg und habe da fast 10 Jahre lang gelebt bis jetzt.
Ah, wie kam es, dass das deine Traumstadt war? Also
Ja, es war auch ganz durch einen Zufall, als ich im Studium war und dann einfach ein Wochenende zum ersten Mal in Hamburg war, ja, habe ich mich einfach in der Stadt verliebt. Also die
ja.
Menschen, dann natürlich das Wasser und
Ja.
allgemein die Stimmung. Also, boah, ja, hier möchte ich gerne mal nach meinem Studium leben und auch
Ja.
arbeiten. Das war auch so quasi, ich habe da immer so meine Ziele gehabt. Das war so das nächste Ziel, dass ich gesagt habe, so, okay, Hamburg, it is, da will
Ja,
ich.
da willst du hin. Und was hast du dann gemacht, um dann dieses Ziel erreichen zu können?
Also klar, im Studium wusste ich ganz genau, ich habe ja ein Logistikstudium gehabt. Zufällig ist ja Hamburg die Stadt
Ganz
der
zufällig.
Logistik. Ganz
Ja.
zufällig. Genau, und daher war es für mich halt immer wirklich, okay, hey, ich möchte gerne das Studium bestehen und dann möchte ich halt wirklich einen Job in Hamburg haben, auch im Bereich Logistik. 17-Jährige
Ja.
wusste man jetzt natürlich auch nicht so ganz genau so, okay, wohin mit sich.
Ja.
Und habe mich dann mal, es gab so einen Katalog, ja, vor mit Studiengängen, und habe ich mich dann da durchgeforst und habe dann gesagt, so, nee, also BWL werde ich mir das nicht antun.
Ja.
Aber weil ich halt wirklich so zahnaffin war, ich halt auch irgendwie, ich fand es einfach spannend, so den Bereich Logistik, wie funktioniert das alles im Hintergrund?
Dann dein nach Hamburg gehen hatte dann auch damit zu tun. Also da warst du jetzt noch gar nicht in der Zeit beim HR, sondern mehr thematisch im Logistik und so.
Ja, genau. Also ich habe mich ja wirklich auf die Branche mich konzentriert. So jobtechnisch war ich so, okay, ja, ich könnte eigentlich wirklich alles machen. Und ja, die erste Station war wirklich auch ein Logistikunternehmen. Ich war da bei Hermes. Das war halt richtig spannend, weil ich da im Bereich Marketing eingestiegen bin. Hab HR, also eigentlich würde ich in dem Richtung Spedition-Bereich gehen. Und ja, aber dann hat HR irgendwie was anderes in mir gesehen.
Ah ja.
Die meinten so, ich glaube oder wir
Ja.
glauben, dass Marketing eher mehr zu dir passt als Spedition und ob ich da Lust darauf habe.
Wie bist du denn dann so zum Thema HR gekommen?
Auch eine sehr lustige Story, weil ich dann, ich glaube, ich war 4 Jahre war ich dann bei Hermes, habe dann natürlich viel Event-Marketing gemacht und auch allgemein Marketing und habe dann für mich die Frage gestellt, so machst dir gerade noch Spaß? Ist das, was du bis zum Ende deines Lebens machen möchtest? Und ich habe dann für mich gemerkt, so, nee, mir fehlt dann einfach irgendwie noch der Sinn dahinter.
Ja.
Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, bist du halt noch ganz am Anfang 20, ne? Also du hast ja noch das ganze Leben vor dir. Also
Ja.
wenn du jetzt nicht ausprobierst, ne, dann wird es zu spät sein. Und dann habe ich einfach gekündigt, ohne irgendwas Neues zu haben. Und bin dann so zufällig in den Bereich Recruiting reingekommen,
Aha.
in den Bereich Personaldienstleistung.
Ja.
Genau, weil ich am Anfang gedacht habe, naja, Marketing, Sales, beides sehr, sehr nah aneinander, da kann ich das auch mal ausprobieren. Ganz schnell gemerkt, Sales ist nichts für mich. Aber weil ich Sales in einem Personaldienst, bei einem Personaldienstleister war, konnte ich dann halt auch einfach wechseln und dann als Recruiter dann anfangen
Ja,
und
ja.
das Handwerk quasi lernen. So habe ich für mich herausgefunden, ah ja, das ist genau das fehlende Puzzleteil. So in meinem Leben. Habe dann erst, ja, genau, 3 Jahre lang Recruiting gemacht, mich da wirklich ausprobiert und dann zu allerletzt jetzt bei einem Softwareunternehmen in Hamburg. Dann durfte ich dann quasi dort die HR-Abteilung selbst aufbauen, mich auch da wieder austoben, sehr vieles gelernt so im Bereich HR. Für mich herausgefunden, oh, das ist genau das, was mich interessiert, was ich gerne verändern möchte.
Wo war dein Weg und was jetzt genau verändern? Also dich interessiert da etwas und du möchtest es verändern. Was möchtest du verändern?
Ich hatte viele Führungskräfte hinter mir und auch einige Unternehmen. und habe dann immer gesehen, okay, es ist nicht das, was Menschen wollen, also die Arbeitswelt allgemein. Und das ist auch so meine Mission, die ich für mich dann formuliert habe, der Arbeitswelt ein Upgrade zu geben, das Ganze besser zu machen, nachhaltiger zu machen, den Mensch wirklich im Mittelpunkt zu stellen und ein bisschen mehr Menschlichkeit im Unternehmen mal zu geben, weil das ist leider ja auch immer noch Realität, ne? Also ich meine, vor 10 Jahren war ich in Konzernen, heutzutage hat sich gefühlt auch nichts verändert. Wie Menschen miteinander umgeht, wie Unternehmen mit Mitarbeitern umgeht, aber auch andersherum, wie Mitarbeitenden mit Unternehmen umgehen. Und das ist für mich, also ich kann mir das gar nicht so was ansehen und habe ich gedacht, so, boah, da muss man auch was machen. Und klar, mir ist auch bewusst, alleine kann ich halt nicht so viel bewegen, aber mit der Gemeinschaft, mit der Community schon. So ist halt die ganze Idee für meine aktuelle Firma, Business entstanden.
So bist du zu HR Collective dann gekommen. Und du hast so praktisch, wenn ich das nochmal wiederholen kann, du bist da ein bisschen durch, ja, zufällig, mein letztlich, das Leben ist immer eine Aneinanderreihung von Zufällen. Bist du also eben erstmal überhaupt, hast du diesen Schritt zum HR gemacht, dort warst du in einem engeren Bereich im Recruiting und bist dann aber eben gesamthaft verantwortlich geworden und hast da ja sicherlich im HR auch was bewirken können, weil du hast dich dadurch, dass du dich damit mehr auseinandergesetzt hast, du für dich herausgefunden, dass da wirklich auch ein Defizit ist, dass es da was braucht, wo also anders miteinander umgegangen wird, auch wenn es natürlich zu der Zeit schon diesen ganzen Trend von wegen New Work und so weiter auch schon gegeben hat. Aber wie kam es denn dann dazu, dass du dir überlegt hast, also erstmal, dass du das machen möchtest, ja, das habe ich jetzt verstanden, aber dass du das jetzt so machen möchtest, nämlich mit dieser HR Collective, ich glaube, da bräuchte man noch ein paar Hintergrundinformationen, was das überhaupt genau ist und wieso du jetzt vor allem da auf diese Idee gekommen bist, dass das die Möglichkeit der Hebel wäre, mit dem du jetzt genau diesen Beitrag leisten kannst.
Weil das auch mein eigener Schmerz war. Also das ist ja auch, das Ganze ist auch letztes Jahr erst entstanden im März. Da war ich ja auch noch selbst als People and Culture Lead in meiner eigenen Position. Habe dann schon für mich gemerkt, so, boah, irgendwie brauche ich hier mal Austausch. Den Austausch und zwar nicht mit meinem Chef und auch nicht mit meinen Freunden oder meinem Mann, sondern halt mit Gleichgesinnten, die auch in der Position sind. Hab dann auch in jegliche Vereine und auch Verbände mich angemeldet und habe dann aber für mich gemerkt, so das ist gar nicht das, was ich möchte. Es war wirklich sehr, noch sehr traditionell. HR ist leider ja noch traditionell unterwegs. Dieses Zugehörigkeitsgefühl war nicht vorhanden. Also ich war auch, also ich habe das Gefühl, ich war in wie so einem Konzern auch eine Nummer von ganz vielen Mitgliedern. Und das hat einfach für mich nicht gepasst.
Du meinst jetzt in diesen Vereinen oder
Ja,
Business
genau.
Clubs oder so, da warst du auch nur so eine Nummer und
Ja, genau. Weil das halt schon sehr, sehr formell war, ne? Das war schon sehr distanziert. Und ich bin halt jemand, der sagt so, hey, wir sind doch alle Menschen. Also warum es schafft man dann nicht mal Nähe zueinander, um dann wirklich dieses Zugehörigkeitsgefühl zu stärken? Weil das ist ein menschliches Bedürfnis. Dieses Bedürfnis habe ich halt leider nicht finden können oder befriedigen können. Und dann für mich dann einfach den Mut gefasst und gesagt, ja, Menschen finde ich schon irgendwie, Hamburg ist ja groß bei 2 Millionen Menschen, dann müsste doch irgendjemand da mal Lust haben, essen zu gehen mit mir und einfach mal über solchen Sachen zu sprechen. Damals kein Netzwerk, ich war nicht auf LinkedIn irgendwie aktiv. Also auch da, ich habe dann einfach von null gestartet.
Das war jetzt quasi März 2023. Da warst du noch gar nicht auf LinkedIn.
Da war ich, also ich habe einen Account, ja, aber ich war jetzt nicht
Nein.
aktiv, so wie du mich jetzt kennst. Gar nicht.
Ja. Ach, das war mir gar nicht bewusst.
Ja,
Okay.
gar nicht.
Und du bist dann aber auch über LinkedIn gegangen, also nicht irgendwie Facebook oder du hast es. Wie
Ja.
kamst du dann darauf, weil du gesagt hast, das ist eine Business-Plattform oder wie kam das?
Genau, also ich habe dann halt, also LinkedIn habe ich ja schon seit langem, ne? Aber das war nur so, ja, wir kennen das alle, das geht nicht mal da drauf. Ja, weil ich gedacht habe, naja, wo sind denn die ganzen Professionals? Klar, auf LinkedIn. Okay, da kann man auch Gruppen anlegen. Und dann habe ich mir mal so ein paar Communities aus den Staaten mir angeguckt, wie sie das gemacht haben. Und da habe ich gedacht so, das scheint ja einfach zu sein. Vielen Communities, sei das jetzt für Expats, nur, also vietnamesischen Expats, die ausgewandert sind, wie ich. oder halt auch Mail, Finance, Community, also einfach nur um zu gucken, wie funktioniert denn so eine Community, habe ich quasi auf LinkedIn und gleichzeitig eine WhatsApp-Community aufgebaut und das dann halt über LinkedIn aber kommuniziert habe, dass ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt beschlossen, eine HR-Community nur für Hamburg, das war damals so, weil ich gesagt habe, ausreichend, Hamburg aufgemacht und ja, wer Lust hat, komm gerne da rein, organisiere ich für uns einfach ein Dinner. Und das ging so schnell, wie auf einmal irgendwie fast dann zu 100 Leuten wurden. In der ersten Woche, ja. Und ich war dann nur so, was ist denn hier passiert? So entstand es, glaube ich, am 2. März 2023. Das war das erste Dinner in Talk mit 12 Personen. Und das wiederum habe ich dann auch auf LinkedIn noch gepostet und gesagt, hey, wir hatten echt einen schönen Abend. Und das ist dann viral gegangen. Alle aus jeglichen Bundesländern mich angeschrieben haben und meinen so, oh mein Gott, kommst du denn nach Saarbrücken, kommst du nach München, kannst du das auch hier machen? Und so
Ja,
ist
das
er.
kann man gut verstehen, aber dann merkt man, dann sind die Leute wie ausgehungert. Dann ging es anscheinend auch anderen so wie dir.
Ja, und ich meine, also letztes Jahr gab es ja auch schon andere HR-Communities und das war für mich so, ach ja, ich mache es einfach nur für Hamburg und dann ist gut. Und so ist dann halt wirklich HR Collective geboren. Davor hieß es ganz anders. genau, und dann habe ich dann das einfach aufgezogen, sodass wir jetzt in fast 30 Städten in den Dachraum sind.
Hast du denn mal zu irgendeinem Zeitpunkt das auch dann so strategisch designt, dass du dir überlegt hast, ja, also ich möchte für dieses Bedürfnis, zum Beispiel diese Zugehörigkeit, möchte ich gerne so diese lockeren Austausche schaffen, aber dann möchte ich auch vielleicht ein Thema Wissensvermittlung haben oder auch so ein bisschen Multiplikatoren Entwicklung. Wie bist du da so vorgegangen?
So in unterschiedlichen Bereichen immer so meine ganzen Vorbilder. Und ich habe die OMR. Die OMR war für mich schon immer, weil ich aus dem Marketingbereich komme, es war OMR für mich so, wow, die Plattform oder diese Brand hat es einfach geschafft, dass alle aus dem Marketingbereich einfach auf diese Plattform gehen. So ist es auch meine Vision entstanden, dass ich gesagt habe, das als für HR, das gibt es da nicht. Aber ich für mich dann halt überlegt, so, okay, wie kannst du denn daraus eine ganzheitliche Plattform bauen, die jetzt nicht nur zum Vernetzen und zum Austauschen dient, sondern viel, viel mehr darüber hinaus und auch für die Selbstverwirklichung, weil wir ja alle Menschen sind. Ich trenne das ungern so von wegen, du bist HR, das heißt, du musst dich dann halt auf die Kompetenzen und sie konzentrieren und alles andere, was du deine Persönlichkeit ist, ist auch egal. Dass es halt wirklich so eins wird und habe ich dann halt wirklich eine Plattform gebaut. Also wir haben auch eine App, wo das ist halt so quasi so ein HR-Universum ist. Du hast die unterschiedliche Themenwelten, also sei es jetzt Personalentwicklung, Recruiting und so weiter und so fort. Du hast aber auch Webinare, Events, ganz viele White Papers, Leitfäden, Studien, die wir von den Partnern zur Verfügung gestellt bekommen. Das packe ich da alles rein. Dass es halt quasi auch gleichzeitig eine Lernplattform ist für die Menschen. Und natürlich auch dieses gegenseitige Inspiration sharen. Wer ist interessant? Wen soll sie mir anschauen? Das ist so, das ist jetzt gerade auf dem Weg dahin. Ganz, ganz viele Ideen, die ich gerne hinzufügen möchte. Aber ich sage auch immer so Baby Steps und ist auch mit den ganzen Events entstanden. Dass ich regionale Meetups ist wirklich zum Austausch da. Ab und zu machen wir natürlich auch so, ne, mit externen Coaches und Trainers Workshops dann halt mit den Leuten machen. Das ist wirklich cool. Und dann gibt es halt diese große Events, wo ich dann daraus eher als Educational Events sehe, weil wir dann halt mit Anbietern zusammenarbeiten, dadurch dann halt wirklich spielerisch die Inhalte an die HR-Personen dann auch beibringen. Das kommt halt wirklich sehr, sehr gut an. Also das ist wie so eine Lernreise ist das, sage ich schon.
Ja, hört sich auch super spannend an. Und du hast jetzt ja auch von den Partnern gesprochen. Wie finanziert sich das Ganze? Ist das Sponsoring, strategische Partnerschaften? Magst du da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, bin ich immer so ganz transparent. Da haben wir dann viele Sponsoring-Partner, die uns dann auch die Events ermöglichen. Andererseits hat sich das ja auch so entwickelt als Business Case, dass ich halt ganz schnell gemerkt habe, es gibt ja keine Agentur für Brands, die sich auf HR spezialisiert haben. Und deswegen habe ich dann gesagt, so, ich habe ja einen Marketing-Background, ich habe auch HR und ich habe die Community Insights. Also das ist all das, was ich so reinfließen kann. Und das ist so quasi das Businessmodell, was HR Collective als Firma macht, dass ich daraus halt wirklich eine Agentur bin, die Beratung, Konzeptionierung, Umsetzung für Brands dann auch mache, wenn es darum geht, dass man ein Produkt oder ein Services im Bereich HR hat, weiß aber nicht, wie man diesen Content überhaupt ausspielt, wie man halt an die Zielgruppe rankommt. Dann nutze ich halt wirklich mein Wissen, aber auch natürlich unsere Community. Ich habe halt die Zielgruppe, ihr habt halt die Insights und natürlich das Produkt und die Lösung. Und ich bringe dann halt die beiden Welten zusammen.
Ja, spannend. Und ist es auch umgekehrt, dass du jetzt die Community auch wiederum aktiv aufforderst, ihre Überlegungen oder ihre Probleme, die sie gerne gelöst haben wollen, quasi dir benennst, sodass du auch umgekehrt vielleicht aktiv auf wiederum Anbietenden zugehen kannst und sagen kannst, boah, da ist echt ein Need und wir müssen da unbedingt was machen. Also so vielleicht auch fast so ein bisschen in diese kreative Richtung, die du selbst auch entwickelst, ist das etwas, was du auch tust?
Ja, genau. Also ich bin da, also ich komme nicht mehr dazu, allen zu antworten oder mich überhaupt in diese ganzen Konversationen mich zu beteiligen. Aber ich lese wirklich jeden Tag die hunderte Nachrichten, die dann halt wirklich hin und her geschrieben werden und bekomme halt dadurch natürlich so ein Gefühl dafür, ne? Wenn, also welche Themen sind jetzt gerade total aktuell, was sind die Pain Points, wo sind die Leute nicht zufrieden, vor allem mit dem Produkt. Also da sind die Partner auch sehr dankbar, wenn ich sage, hey, passt auf, das habe ich vermehrt aus meiner Community gehört. Entweder vielleicht Customer Service bei euch halt nicht gut klappt, vielleicht solltet ihr da mal nochmal ein Survey machen oder wie auch immer.
Ja.
Und das ist für mich halt diese Partnerschaft, wo ich sage, es ist ein Geben und Nehmen und ein Support und nicht nur, okay, hier ist die Rechnung und du musst es bezahlen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast ja jetzt auch davon gesprochen, dass es jetzt schon in so vielen Städten jetzt dieses HR Collective gibt.
Ja.
So als, wie bezeichnet ihr das? So als Filiale, Niederlassung, gibt es da irgendwie einen Ausdruck? Du nennst es irgendwie Ambassadore, die dort die regionalen Center oder ja, mir fehlt jetzt der Name, anleiten. Wie bist du auf diese Struktur gekommen? Hast du dir da auch Vorbilder genommen oder?
Ich war ja selbst in der Community für Vietnamese Expats und da hatten die auch ihre unterschiedlichen Chapters in den Regionen. Ich war ja selbst ein für Hamburg, also ich habe dann Hamburg quasi geleitet und das Ganze organisiert. Fand das halt super spannend und dachte ich so, na, das kann ich auch okay für meine Community mal machen und habe dementsprechend dann halt wirklich das auch so gemacht. Also damals, als ich in Hamburg gelebt habe, habe ich für Hamburg selbst verantwortlich, aber in den anderen Städten habe ich gesagt so, hey, ihr arbeitet im HR, ihr habt Lust, euch ehrenamtlich zu engagieren, meldet dann einfach euch mal bei mir. Daraus sind die ganzen Städte entstanden, die dann halt für den Standort dann ja zuständig sind, die Ambassadors. Da haben sie auch ihre Freiraum, ne? Also ich gebe dann nichts vor, außer ich
Du hast
sage,
kein Pflichtenheft oder so und dass du sagst, das und das wären Vorgaben, weil sie arbeiten ja schon auch mit deinem Label, also im Außenauftritt. Also es ist ja eine Art Franchise, wenn man so will, ohne dass es jetzt von deiner Seite jetzt irgendwie wahrscheinlich bepreist wird oder irgendwie ein Regelwerk oder irgendwas Schriftliches dazu gibt. Sie kriegen
Also
einfach dein
klar.
Emblem oder so oder dann die Marke nach außen.
Also klar gibt es ein Guidebook zum Thema CI, ne? Das ist halt immer Farben verwendet wird, das Logo zu sehen, dass das im Sinne des Handels immer halt wirklich nach unserer Mission geht. Das ist der HR, but make it cool. Das heißt, dass es respektvoll ist, dass es gegenseitiges Support ist und das ist mir halt schon sehr wichtig, weil das sind Personen, die wirklich ja für HR Collective dann auch stehen. Das ist ja nichts anderes als wie eine Führungskraft.
Genau.
Dann auch irgendwo als Vorbild vorangehen in der Region und ich muss dann hundertprozentiges Vertrauen geben, dass diese Person vielleicht die Marke nicht schädigt in der Region, aber toi, 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 bisher habe ich wirklich nur tolle Ambassadors, die so engagiert sind, die wirklich alles dafür tun, weil sie sich selbst sagen, ja, dass diesen Drive haben wir auch, können wir leider nicht in unserem Unternehmen ausleben, weil das einfach nicht geht. Dafür haben sie aber den Ausgleich, indem sie ihre Ehrenamt oder ehrenamtliche Tätigkeit machen und da kreativ sein können, Sachen organisieren können. Also das sind wirklich teilweise so coole Formate entstanden, dass ich sage, krass, so daraus entstehen halt wirklich Sachen, wenn man Leuten das Vertrauen gibt. Ne?
Und die Möglichkeit gibt, etwas zu tun, was ihnen wirklich Freude macht. Es ist dann beides. Es ist dann durch einerseits Ehrenamt, ich mache was für andere und es macht ihnen einfach Freude. Sie können sich einfach mal wieder freudvoll arbeitend erleben. Weil sonst wird ja so oft so, ach, das Arbeit ist immer so die Last, die Bürde und Freude beginnt in der Freizeit. Und das ist etwas, was sehr traurig stimmt, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man eben bei der Arbeit verbringt.
Ja,
Ne?
ja. Und,
Also, ja.
Und durch dieses ganzen Treffen organisieren und, ne, und dass die dann halt wirklich sehr eng mit den Mitgliedern dann auch kommunizieren, sind ja auch Freundschaften daraus entstanden. Man sieht sich ja einmal im
Ja.
Monat, man schreibt sich ja auch in der ganzen Community. Und das ist wirklich schön, dass die Leute sagen, boah, hätte niemals gedacht, dass ich Menschen aus meiner Branche auch als Freunde gewinnen
Ja.
könnte. Teilweise wissen noch nicht mal, dass die Nachbarn sind. Und genau das ist dann halt das, was ich sage. Ja, ich glaube, heutzutage ist das noch wichtiger, weil früher war das gang und gäbe, dass man dann eigentlich jeder seine Nachbarn kennt und dass man nicht so anonym ist. Und heute ist ja so, jeder guckt auf sein Handy und ist dann halt total in seiner Welt und gar nicht mehr nach links und rechts und
Das
vergisst dann
stimmt.
komplett diese Begegnungen oder dieses Miteinander. Und auch das möchte ich halt gerne mehr fördern und sagen, das brauchen wir.
Ja, und wenn es sich nicht so selbstverständlich ergibt, dass es dann vielleicht auch gezielt dann angesteuert wird oder
Ja,
gezielt eben
genau.
diese Momente geschaffen werden. Du hast ja auch irgendwo in irgendeinem der Posts mal darüber gesprochen, dass es ja auch eine Art Leadership ist, was du dort machst mit deinen
Ja, genau.
Ambassadors. Und wenn du jetzt das mal so beschreiben solltest, wie so dein Leadership-Stil ist oder Verhalten ist, und dich da mal von außen beschreiben würdest, wie macht Lynn das zu führen?
Gott, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin jemand, ja, der möchte immer so das Bestmögliche aus Menschen herausholen, und der auch sehr schnell Vertrauen schenkt. Und deswegen fällt das für mich nicht schwer, loszulassen. Also ich gebe gerne ab, ich gebe gerne die Verantwortung auch ab, dass die Person das dann halt wirklich das machen kann, wie er oder sie das denkt. Und ja, so würde ich halt meinen Führungsstil schon beschreiben.
Du bist sehr freimütig und sehr offen und ja, das
Ja,
spürt man auch.
und dass ich halt gerne auch als wirklich als Vorbild auch vorangehen möchte, ne? Und ich bin mir sicher, dass jede Person da seine eigene Stärke hat. Und die muss man einfach nur irgendwie entfalten. Und ich glaube, das ist so die Kunst, auch als Führungskraft, das zu schaffen.
Ja, und wenn du jetzt mal so überlegst, so zurückblickst über die verschiedenen Phasen eurer Community, gab es da so einen Moment, wo du dann so gedacht hast, wow, ich glaube, das wird richtig groß. Das wird jetzt viel größer, als ich mir das jemals vorgestellt hätte. Und zwar so im Sinne von großartig. Also
Ja.
so, dass das Herz so voll wird, wenn man so dran denkt. So.
Ja, ja, tatsächlich, vorletzte Woche, als wir unsere allererste Weihnachtsfeier hatten, in Hamburg mit 150 Menschen, da war ich wirklich emotional auch ziemlich voll. Zum einen, ich halt gesehen habe, es kommen ja Menschen aus überall. Also ich habe es ja in Hamburg, weil das die Base ist, gestaltet und es kamen alle aus wirklich Süddeutschland, aus Köln, aus Berlin, aus Bremen, also wirklich aus überall sind sie halt nach Hamburg gekommen für diese Weihnachtsfeier. Wenn man mir das letztes Jahr erzählt, hätte ich das niemals gedacht, dass überhaupt sowas passieren könnte. Und dann halt vor Ort dann alle zu sehen und zu hören, dass wie dankbar sie einfach dafür sind, ne? Sagen, oh mein Gott. Also sie möchten einfach HR Collective auch nicht mehr missen, weil das für sie einfach ein Safe Space ist. Und man da halt wirklich Menschen gefunden hat, wo man sagt, ja, das Leben auch viel besser. Und dass sie dann auch sagen, ja, das ist genau das ist die Energie, die halt einen gibt, um dann im Unternehmen durchzuhalten, auch in schwierigen Phasen. Ich weiß, wofür ich das tue. Ich habe halt meine Community hinter mir. Das sind halt so Feedbacks, die
Die sind
einen,
unbezahlbar.
ja, wirklich.
Und das hast du in der Form auch so nicht erwartet. Also damals nicht, aber auch jetzt, als du das dann geplant hast und dann da so warst und das dann so realisiert hast.
Ja, gar nicht. Also ich glaube, ich sehe das immer noch nicht als was, also ich sehe das immer noch so als ganz klein. Ich sehe immer so, HR Collective ist noch ganz am Anfang. So, das ist für mich noch gar nicht.
Das hast du noch gar nicht richtig realisiert, dass das nicht nur so ein
Nee.
kleines,
Nee.
zartes Kükchen ist, sondern ja, so schon eine große, stolze Ente oder so.
Ja, genau. Nee, ich glaube, das wird auch, glaube ich, nie sein, weil ich ja immer noch so sehe, ach, wir sind noch ganz am Anfang und ich habe noch so viel vor und möchte so umsetzen und
Und wenn du da so drüber nachdenkst, was du noch alles umsetzen möchtest, in welcher Richtung denkst du da vor allem?
also auf jeden Fall auch viel auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, besonders für Frauen, weil wir einen sehr hohen Frauenanteil haben. Ich glaube, das ist auch nicht so überraschend im Bereich HR. Und weil ich halt sehr, sehr viel merke, dass insbesondere die Frauen in unserer Community wirklich auch viel mit sich zu kämpfen hat. Also ich rede halt auch mit ganz vielen, ich mache auch den Austausch, ich versuche sie auch zu empowern, ich versuche allgemein mit HR Collective Leute zu stärken. Wenn du halt einmal, ne, auch persönliche Stories hörst, dann bin ich einfach nur sprachlos. Das passt auch ganz gut zu deinem Podcast, das Thema
Ja.
People Pleaser.
Ja.
Das ganz viele aus dem Bereich HR. Das ist der Grund, warum man dann auch im HR arbeitet, weil man nur das Bestmögliche für die Menschen machen.
Ja.
Ja, und dann vergisst man auch selbst dabei.
Ja.
Und dann geht das aber auch in eine toxische Richtung. Es gibt leider böse Menschen, die das halt auch merken und das halt ausnutzen.
Ausnutzen, ja.
Und daher habe ich gesagt, also ich möchte die Menschen auch viel, viel mehr stärken und auch allgemein am Entscheidungstisch sitzen zu können. Weil sonst
Ja.
wird das leider nichts, ne? Wenn sie dann halt wirklich alleine gelassen fühlen und sich nicht selbst entwickeln können. Das ist ein Thema, was ich nächstes Jahr gerne vorantreiben möchte, ja.
Zweite Thema, also ich höre so ein bisschen zwei Themen raus. Das zweite ist dann auch so ein bisschen, wie so der Stellenwert von HR in der Unternehmung ist. Also, dass man mit am Tisch der Großen sitzen möchte und nicht irgendwie so da am Kindertisch nach dem Motto, ja, kümmert ihr euch mal so um das ganze Thema, mal eine Weihnachtskarte schreiben oder so,
Ja.
keine Ahnung was. Und
Ja.
hier am großen Tisch, da spielen die echten Kerle und machen hier die Unternehmensstrategien und
Genau.
ja.
Ja, dieses
Ja.
Klischee, ne? Dass man dann halt wirklich das auch aufklärt, dass es dann vielleicht wertschätzende umgegangen wird mit HR, aber auch, dass HR-Leute auch langsam begreifen müssen, das Mindset zu verändern. Ja, es gibt ja noch ganz viel, wenn ich mit meinen Freunden spreche und die dann halt Geschichten von HR erzählen, da denke ich mir nur so, oh, also da schäme ich mich auch dafür. Genau, solche Menschen müssen befähigt werden, ja, und die
Also
werden einfach.
beides. Also einmal auch die, die sich dann da quasi selbst ausbeuten, weil sie irgendwie zu
Genau.
viel und gutmütig, aber auch die, die vielleicht noch zu wenig auch die Mitarbeitenden als Zielgruppe sehen, sondern mehr so das umsetzen, was von oben so kommt und dann mehr so Arbeitgeberinnen nah sind, ja.
Ja, genau. Also, ne, auch das sind so die einfachsten Themen, wie im Bereich Recruiting oder wie mache ich halt richtig Employer Branding, wie kann ich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigern? All das sehen noch viele HR-Leute ja gar nicht in ihrer Rolle. Weil sie entweder nicht den Zugang zu solchen Wissen-Plattformen haben,
Ja.
weil sie halt nicht die Community haben. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, hey, die Community, die Plattform, ich will die noch größer haben, ich will noch mehr Menschen erreichen. Auch für Menschen, die jetzt nicht in diese LinkedIn-Bubble unterwegs sind, sondern halt auch vor allem in den ganzen gewerblichen Bereichen, die auch so auch irgendwo allein gelassen werden und daher ja, will ich das da schon verstärkt daran gehen.
Ja, sehr spannend und sehr nachvollziehbar. Also das heißt aber, da müsstest du auch andere Kanäle gehen, also andere Wege gehen, wenn das eben, wenn die nicht erreichbar sind über LinkedIn. Und
Ja,
welche siehst du da?
definitiv mehr persönliche Events. Also das habe ich dieses Jahr zum Beispiel mit einer HR-Roadshow, mit einer Verlagsgruppe, habe ich das da gemacht. Das war halt wirklich spannend, weil es war so für mich ja auch wirklich ein Aha-Moment, in dem ich dann halt da vor Ort war, jetzt in Gegenden wie Würzburg, Augsburg und so weiter, ne? Und es sind ja viele Personen aus dem Bereich Produktion, aus der Industrie, die da hingekommen sind. Und wir haben wirklich über die Basic gesprochen von HR und HR-Transformation. Und das war für vielen schon so ein Game Changer. Und für mich
Ja.
war es so, oh Gott, ich weiß
Das
nicht, ob ich
sind
das
doch
jetzt.
Basics und
Ja,
wieso, ne?
man ertappt sich.
Ja.
Da hatte ich schon echt schlechtes Gewissen, dass ich sage, das wissen, glaube ich, schon alle Leute. Vielleicht muss ich noch mehr,
Ja.
noch mehr und noch mal drüber erzählen.
Noch fancy und noch
Ja.
irgendwie spezieller, ganz neu, innovativ, aber muss gar nicht.
Also sie waren wirklich dankbar dafür, und das waren die Basics, ne? Und
Ja.
da habe ich auch schon gemerkt, so ich lebe viel zu sehr in diese LinkedIn-Bubble,
Ja.
wo alles super läuft, wo, mein Gott, also da sind
Ja, da
Wörter
ist ja natürlich auch
dabei.
viel Show dabei, aber eben,
Ja.
man macht sich ja auch diesen Druck gegenseitig natürlich. Es muss irgendwie immer noch mal besonderer und noch mal irgendwas gefunden, was noch
Ja.
keiner gefunden hat, obwohl es das sowieso nicht gibt, weil alles war schon mal da. Also,
Ja, genau,
ja.
das ist halt das. Genau, und da habe ich auch für mich gesagt, so nächstes Jahr möchte ich halt auch wirklich diese Roadshow-Größe machen. Ich möchte halt in solchen Städten rein und ich meine nicht Berlin, München, Hamburg oder Köln, sondern halt in diesen kleineren Städten, wo dann auch HR-Leute sind, die man halt aber nie zu Gesicht bekommen. weil sie halt nicht online vor Ort irgendwie sich präsent zu sehen sind, sondern eher offline sind. Ja, und darauf freue ich mich. Das wird, glaube ich, ein hartes Projekt.
Machst du aber alles aus Zürich heraus. Also, du bist schon viel in Deutschland unterwegs. Gut,
Und
okay.
weil ich halt auch gemerkt habe, auch die Schweiz ist auch wirklich, das ist eine harte Nuss zu knacken. Ja, und auch da habe ich diese Mission. Das dauert, glaube ich, ein bisschen länger als in Deutschland.
Ja, vielleicht müssen die
Aber
Wege noch etwas anders gegangen
ja, genau.
werden.
Ja, weil hier sind die Menschen anders drauf und das habe ich jetzt auch verstanden. Ich habe dafür ein Feingefühl jetzt so entwickeln können. Wir ticken Schweizer, Schweizerin und haben jetzt auch tolle Partner in der Schweiz gefunden. Und darüber werde ich halt wirklich auch noch aktiver sein, noch präsenter sein und da auch mal, ja, die HR-Leute abzuholen und zu sagen, hey Leute, auch jetzt in der Schweiz, es wird Zeit, dass wir uns mal ein bisschen verändern müssen und auch ihr. Dafür sind wir da.
Ja, unbedingt. Und dann ist man auch wieder ein bisschen beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und mich natürlich bei all dem erstmal, wie viele Stunden hat dein Tag? Und wie machst du das, dass du so viele Sachen unterbringst? Gut, du bist jung, da hat man auch noch mehr Energie, du hast Leidenschaft für das Thema, du bekommst
Ja.
ja auch Resonanz, das ist ja auch wichtig. Und dennoch gibt es da irgendwas, du sagst, boah, das könnte dich bremsen. Wer oder was könnte dich bremsen?
Ja, es gibt Sachen, die mich bremsen können, negativen Stimmen. Also meine eigenen negativen Stimmen, meine eigenen Selbstzweifel ist eigentlich wirklich auf Platz 1, die mich dann aufhalten. Gar nicht mal die anderen Menschen, ne? Also für mich ist das, ja, okay, hey, du hast immer ein, zwei Leute, die halt total dagegen sind. Okay, fein. Man regt sie kurz auf und dann ist gut. Ich ertappe mich eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwas machen möchte, dass eine innere Stimme so Fragen stellt, wo ich dann auch erstmal total auf diesen Stillstand bin, dass ich sage, vielleicht sollst du das gar nicht machen. Also das bin eigentlich ich.
Das bist du. Und das wollte ich dich gerade fragen. Wie gehst du dann mit dieser Stimme um? Also, dass du dann erstmal so den Wahrheitsgehalt prüfst, sozusagen.
Ja, das ist definitiv hart. Und ich habe das einfach gelernt, einfach zuzulassen. Also das heißt, ja, du akzeptierst es einfach, dass diese Stimme da sind. Aber da gibt es so einen bestimmten Punkt, wo du dich einfach wieder fangen musst. Wo du dann sagst so, hey, du kannst es natürlich noch mal einen Tag darüber verbringen, darüber nachzudenken und zu sagen, nee, du lässt es jetzt. Oder du machst es jetzt einfach. Dann drehe ich halt die Frage um und stelle mir immer die Frage, so was ist das Beste, was daraus passieren kann, wenn du das tust und nicht so das Schlimmste, das macht man ja immer. So, und wie gesagt, so was ist das Beste und zeigt mir das auf und dann habe ich dann wieder meine eigene Motivation. Ne? Also ich weiß da, ich habe diese Motivation in mir und ich bin ja auch jemand, ich mache es einfach ohne nachzudenken. Nur je mehr du natürlich sichtbarer wirst und je mehr du dann überall zu sehen bist, desto mehr ist halt, oder desto lauter ist dann diese Stimme in dir. Ich früher gar nicht. Ich hatte früher nie so von wegen, mein Gott, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Hatte ich nie. So, jetzt merke ich aber vermehrt, wo kommen diese ganzen Stimmen her? Und habe mir dann schon viel bei Reflektieren gemerkt, es kommt, weil du natürlich viel mehr Feedback bekommst von außen und du musst dich natürlich immer noch gut darstellen, du musst nichts falsch machen, aber eigentlich ist das der falsche Weg, wenn du dann die ganze Zeit so denkst.
Beziehungsweise, wenn man dann zu viel Gewicht auf diese eine Stimme setzt, man kann ja durchaus sagen, ah, spannend, interessant. Wird das alles ein bisschen größer? Jetzt kommt vielleicht auch nochmal so eine etwas hinterfragende Stimme dazu. Vielleicht gar nicht zweifeln, sondern mehr so, dass man dann vom Wording her sagt, so hinterfragend. Und dann kann man ja eben das mal so abwägen, das stimmt schon. Aber finde ich spannend, dass du auch so sagst, ja, was ist das Beste, was daraus entstehen kann und eben es einfach auch mehr in das Positive dann geht im
Eine Frage
Moment.
der Perspektive und ich glaube auch, das ist das Thema positive Psychologie. Du bist die Expertin mehr als ich, aber ich lese gerne darüber. Es hat wirklich eine Wirkung, wie du an die Dinge rangehst und du siehst es auch an. Würde ich jetzt die ganze Zeit zu sagen, okay, wenn ich das mache, dann passiert ja nur das und das und das und das, dann würde das auch wirklich passieren, wenn ich mich nur auf diese schlechten Sachen konzentriere.
Genau, weil der Fokus darauf ausgerichtet
Ja,
ist. Es ist ja
genau.
nicht so, dass es jetzt Zauberkram ist oder so, dass
Nein,
man
nein,
irgendwie
überhaupt
esoterisch denkt, okay, und man beeinflusst das Schicksal, sondern es ist der Fokus und damit, wir können ja nicht alles, was auf uns einprasselt, wirklich reinlassen durch unsere Filter. Aber wenn wir natürlich einen Negativfilter haben, dann filtern wir nur das ganze Negative. Wenn wir den aber umstellen in Richtung so Klappe umstellen auf positiv, gelingt uns eben auch das reinzufiltern. Wenn du das jetzt so machst, machst du das vor allem so mit dir selber aus oder hast du auch da vielleicht Gesprächspartnerinnen, vielleicht auch so in der HR Collective oder wie gehst du da so vor?
Tatsächlich beides. So meine Morgenroutine, ich bin so ein Morgenmensch, nutze ich schon gerne die Stille, um für mich mal kurz da zu sein, wenn ich Sport mache oder danach, um einfach mal so die Sachen zu reflektieren und zu überlegen, okay, bin ich damit fein, bin ich damit nicht fein. Andererseits tausche ich halt sehr gerne aus, also Freunde und Familie, ja, also mein Mann spricht sehr, sehr viel darüber, aber tatsächlich auch mit meinen HR-Collective-Mitgliedern, die geben mir so viel Support. Es ist wirklich, also ich sage auch immer so, finde eure eigenen Circle, was euch stärkt und wirklich emotional stärkt. Es bringt so viel und ich mache das über Social Media tatsächlich. Sei es auf LinkedIn, wenn das halt so businessbezogen ist und wenn das halt so mehr in den Privaten geht, mache ich schon auf Instagram. Das heißt, ich spreche da schon mit den Leuten und du kriegst da so viel Nachrichten, so viel, ja, so viel Support einfach von den Leuten. Und das, allein das ist einfach für mich unbezahlbar, dass ich dann jedes Mal sage, ja, Leute haben recht und dann stärkst du dich da auch dadurch nur noch mehr, ne?
Und wenn du jetzt davon gesprochen hast vorhin, dass du gesagt hast, so in eurer oder in der HR-Branche ist das schnell mal, dass man so ein bisschen dieses Helfer-Syndrom hat, sich selbst da komplett hinten runterfallen lässt und so. Und auch das Thema People-Pleasing hast du auch genannt. Was sind denn da so für Erkenntnisse, die du so gesammelt hast, worauf es dann vor allem ankommt in so einer, wenn man das so von sich selber feststellt, ich bin jetzt so ein Typ, ich habe jetzt so diese Veranlagung, man sich da am besten selber schützen kann oder proaktiv vielleicht auch vom Mindset her da mit sich selber arbeiten kann.
Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Also ich selbst bin ja, ich würde sagen, ich bin immer noch People-Pleaserin, aber nicht mehr so extrem, weil das aus meiner Kultur ja schon heraus so war. Also es ist halt durch die Sozialisierung, dass ich halt wirklich immer für die Leute da bin und dass du nicht Nein sagen darfst, weil dann heißt es, das ist halt nicht respektvoll, so dass es ist. Und da komme ich. Und ich musste auch wirklich lange Zeit lernen, dass das einfach nicht so ist, wenn ich Nein sage. Das heißt ja nicht, dass ich andere Menschen nicht respektiere, sondern ein Nein ist eher ein Schutz für mich selbst. Wenn ich viel Arbeit habe oder wenn ich halt sage, ey, das irgendwie, ich fühle das überhaupt nicht, also irgendwie ist das da kein Match, dann muss ich nicht gezwungenerweise Ja sagen. Auch wenn ich sage, hey, ich habe leider keine Zeit mehr, um dich zu supporten, heißt es ja nicht, dass ich allgemein nicht Menschen helfe. Das war für mich ein Lernprozess. Ich habe jahrelang dafür gebraucht. Jetzt ist es besser geworden, aber ich merke trotzdem, dass ich immer noch zu sehr vielen Sachen Ja sage. Ich ganz genau weiß, ach, du hast dafür eigentlich keine Zeit. Dann meine Not-to-Do-List, wo ich dann halt mir Sachen aufgeschrieben habe, wo ich sage, das hilft mir, wenn ich Nein sage, weil das so mein Leitfaden ist. Dass ich sage, so
regelbasiertes Entscheiden, ne? Also wenn das und das kommt oder dass man dann zumindest sagt, eine Nacht drüber schlafen, dann nochmal neu drüber nachdenken, nicht sofort zusagen und so. Und dann ist es auch ein bisschen losgelöst von der Sache und ist mehr so, weil man systematisch diesen Check halt macht.
Und ich glaube auch, dass man dann halt wirklich üben muss. Das hört sich auch immer so komisch an, aber ich übe auch immer, Nein zu sagen, ohne dass ich mich dabei schlecht fühle. Ja. Das immer damit zu koppeln. Ne? Also sei das jetzt auch letzten, dass jemand mich gefragt hat, können wir einen Call machen? Und ich habe gesagt, nein, ganz ehrlich, hey, schreib mir einfach eine Mail. So, weil meine Kalender ist wirklich voll und ich meine, dann haben wir das geklärt. Und dabei nicht irgendwie zu sagen, oh, vielleicht denkt jetzt die Person von mir, ich bin abgehoben oder was weiß ich auch immer.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade auch, wenn man da so groß schnell gewachsen ist und dann hast du das ja auch noch sehr präsent, wie man ist, wenn man noch nicht so groß war. Also, und dann übertreibst du vielleicht sogar fast deine Empathie dann an der Stelle.
Ja.
Was ich auch noch denke, du hast vorhin so schön von Respekt gesprochen. Das kann man sich ja dann auch immer sagen, aus Respekt für die anderen Dinge sage ich jetzt diesen anderen Punkt nicht auch noch zu, weil sonst wirst du ja auf eine Art vielleicht dann auch irgendwann zu oberflächlich, wenn du jetzt natürlich auf allen Hochzeiten spielst und dann hast du die Dinge, die du für 3 Wochen zugesagt hast oder die eben schon länger da sind, die werden ja auch ein Stück weit dann vernachlässigt. Also man kann ja dann sagen, wenn Respekt, sage ich mal, in deiner Kultur auch so viel Bedeutung hat, zu sagen, aus Respekt für die Dinge, die bereits da sind, Und das bist ja in erster Linie auch vor allem du selbst mal, deren Selbstfürsorge oder der Körper und deine Gesundheit und überhaupt alles, deine Lieben und so. Aus diesem Respekt heraus entscheide ich mich jetzt so. Und das reicht ja oft, wenn man es selber weiß und sich selber das auch glaubt, dass man das dann auch mit einer gewissen Freundlichkeit nach außen geben kann und muss dann auch gar nicht so viel erklären. Weil die Person das versteht, dadurch, dass man das anders verkörpert, weil man sich das selber glaubt, sozusagen.
Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Und ich glaube auch, sich das, dieses so zu erklären. Also man versucht, man sagt nein und dann versucht man erstmal sich zu rechtfertigen. Jetzt auch einfach mal gelassen. So dass man einfach kurz und prägnant sagt, so, hey, nein, weil, und dann ist gut. Und ich versuche nämlich auch ganz schnell mit anderen Sachen mich abzulenken, damit ich ja nicht wieder dann da sitze und in diese Spirale bin und erstmal mich dann zerdenke und dann wieder ein schlechtes Gewissen bekomme. Ja, dass das, und so lerne ich jetzt langsam, hey, nein zu sagen bedeutet nicht was Schlechtes und du bist kein schlechter Mensch, wenn du nein sagst, sondern auch ein Schutz für dich selbst.
Total. Ich denke, das ist aber gleichzeitig so eine Herausforderung, einmal für dich selbst individuell und dann auch, wie ist der kulturelle, die Einrahmung. Ich glaube, mittlerweile ist da eher ein gewisses Commitment da. Es wird ja viel darüber auch gesprochen und dass man sieht, dass es anderen auch ähnlich geht und dass man sich dann vielleicht als Gesellschaft auch mal ein Stück weit fragt, ja, was machen wir hier eigentlich, dass wir uns gegenseitig die Rahmenbedingungen so setzen. Eigentlich denken alle dasselbe und dann können wir das doch gleich sein lassen. Und das ist so ein Prozess, den es eben auch braucht.
Ja, und ich glaube, da muss man auch für sich selbst nochmal hinterfragen, so was will ich eigentlich? Ne? Und ich habe zu mir gesagt, ich möchte nicht eine Firma aufbauen, um daraus ganz schnell zu skalieren und dann 1 Million Exit zu machen. Das ist von mir am Anfang ganz klar. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte das langsam und nachhaltig machen und es soll mir selbst Spaß machen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt krank werde und ausfalle,
Nein.
und am besten auch gar nicht mehr fähig bin zu arbeiten. Dafür möchte ich nicht das Leben quasi aufopfern. So, das ist halt deswegen arbeite und genieße gleichzeitig dabei das Leben. Ich gesagt habe, es funktioniert beides, Arbeit und Leben, und das kann man in Einklang bringen.
Das ist nicht deine Motivation. Ich denke auch, Arbeit muss ja nicht etwas sein, der man sich nur anstrengt und irgendwie nur stranguliert. Und das soll ja irgendwo auch noch was Helles, Freundliches und ja, Erfüllendes sein. Da
Total.
sind wir ja im Grunde genommen bei sehr schönen Abschlussworten. Wenn jetzt ist natürlich gerade so die Jahreswende da. Wir sind so in den letzten Wochen und wenn der Podcast rauskommt, wird nämlich der 1. Januar sein. Da wäre natürlich meine Frage an dich, was du dir wünschst für deine HR Collective-Gruppe, also für die Menschen, die dieses Kollektiv mit dir zusammenleben. Was wünschst du dir für das kommende Jahr?
Ja, für das kommende Jahr wünsche ich allen erstmal auf jeden Fall, dass alle gesund bleiben. Ich glaube, das ist so, sollte Prio 1 sein für alle. Und dass ich mir auch in dem Fall auch mehr Menschlichkeit wünsche. Weil mir auch wirklich, dass wir miteinander respektvoll umgehen. Bitte kein Neid und Missgunst, sondern dass sich jeder mal für andere Leute freuen. Und ich glaube, das brauchen wir allgemein als Gesellschaft, ein bisschen mehr Menschlichkeit. Und für meine Community, dass sie die Stärke dann bekommen in 2025. Ihre Projekte, die sie vielleicht irgendwo mal aufgeschrieben haben oder nie den Mut haben, ja, dass sie dann dadurch gestärkt fühlen und sagen, das packe ich jetzt an in mein Unternehmen. Ich gehe jetzt dahin und verlange dann meinen Platz. Ja.
Lynn, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Wir haben, glaube ich, so ein klein bisschen mehr verstanden, was für ein Mensch du bist, wo du herkommst, was dich motiviert und was du überhaupt da so tust.
Danke dir auch, lieber Verena. Hat total viel Spaß gemacht. Also, kommen mir überhaupt nicht vor wie eine Podcast-Aufnahme. Es war einfach wirklich ein sehr schönes Gespräch und dann freue ich mich auf 2025.
Ja, nach diesen schönen Wünschen von Lynn für das neue Jahr braucht im Prinzip nichts mehr gesagt zu werden. Lynn hat uns gezeigt, wie sie in jungen Jahren einen extremen Umgebungswechsel gemeistert hat und auch ihren weiteren Weg mit Zielstrebigkeit, Flexibilität und bemerkenswerter Entschlossenheit gegangen ist. Mich hat sie wirklich beeindruckt mit ihrer unbekümmerten Art und auch ihrem starken Plädoyer für mehr Menschlichkeit und Nahbarkeit in der Arbeitswelt. Wie sie HR Collective aufgebaut hat, ist eine echte Erfolgsgeschichte Last but not least habe ich großen Respekt für Ihren ehrlichen und offenen Umgang mit Ihren eigenen Selbstzweifeln und Ihrem People-Pleasing, welches Sie beides auf Ihre ganz besondere Weise meistert. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht sogar auch weiterempfehlst. Alle Infos zu Lynn findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam voller Energie und Zuversicht ins neue Jahr starten. Einfach mal machen und sehen, was alles möglich wird.